Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Es gibt einen neuen Bürgermeister in Istanbul. Er ist jetzt ganz offiziell ernannt worden nach den Kommunalwahlen in der Türkei. Und wer ist davon überhaupt gar nicht begeistert? Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Denn der neue Bürgermeister Ekrem İmamoğlu, das ist keiner von der AKP, also der Partei Erdogans, sondern von der Oppositionspartei CHP.
Jeder weiß, wer Istanbul regiert, gewinnt die Türkei und regiert auch in der Türkei.
Das ist Erkan Arıkan, das ist der Leiter der türkischen Redaktion der Deutschen Welle und der schätzt uns mal ein, warum Istanbul überhaupt so wichtig ist, politisch und wirtschaftlich. Das erfahrt ihr bei uns im frischen Podcast vom Update am Donnerstag, den 18. April. Außerdem geht's um gefrorene Schweinehirne. Tote gefrorene Schweinehirne, die Wissenschaftler aus den USA wiederbelebt haben. Ethisch war das wohl okay. Trotzdem, die Vorstellung ist schon spooky, oder?
Dieses Gehirn, das hat keine Verbindung mehr zu irgendwelchen Sinnesorganen. Das hat keine Verbindung zu Muskeln. Es kann weder erleben noch handeln. Wie würde man da aufwachen? Gruselig.
Das ist Volkart Wildermuth, Wissenschaftsjournalist. Der weiß, wie dieses Experiment abgelaufen ist. Und er kann uns auch sagen, was man daraus ableiten kann für die Humanmedizin. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
After nearly 2 years of investigation, thousands of subpoenas, hundreds of warrants and witness interviews, the special counsel confirmed that the Russian government sponsored efforts to illegally interfere with the 2016 presidential election, but did not find that the Trump campaign or other Americans colluded in those efforts.
Für den Justizminister der USA, William Barr, ist die Sache ja schon etwas länger klar. Es hat keine geheimen Absprachen gegeben, hat er da gerade gesagt, zwischen Russland und den USA, damit Trump 2016 die US-Präsidentschaftswahl gewinnt. 2 Jahre lang hat ja der Sonderermittler Robert Mueller untersucht, ob da alles wirklich fair und korrekt abgelaufen ist. Heute dann ist dieser komplette Bericht veröffentlicht worden und auch dem Kongress vorgelegt worden. Und damit bekommen wir vielleicht auch noch mal einen anderen Eindruck als den, den William Barr nicht müde wird zu wiederholen. Ich spreche darüber mit Jan Bösche, das ist unser ARD-Korrespondent in Washington. Jan, weiß man denn jetzt, was drinsteht auf diesem 400-seitigen Bericht?
Naja, theoretisch kann man das wissen, wenn man ein wirklicher Schnellleser ist. Die 400 Seiten sind eng beschrieben, im juristischen Englisch verfasst. Also das ist wirklich harte Kost. Aber hier in der Stadt sind natürlich jetzt gerade ganze Herrscharen von Mitarbeitern im Kongress und in Journalisten dabei, diesen Bericht auseinander zu rupfen und sich die Details anzugucken. Nachdem die großen Überschriften ja nun feststehen, also keine verschwörerische Zusammenarbeit mit Russland und nicht genügend handfeste Beweise für eine Justizbehinderung, suchen jetzt alle nach den Grauzonen und nach dem Kleingedruckten.
Aber die hat man noch nicht gefunden.
Ja, doch, die hat man gefunden. So erste Hinweise hat man gefunden. Also wenn wir uns mal das Thema Justizbehinderung nehmen, hat der Präsident versucht, diese Ermittlungen des Sonderermittlers aufzuhalten oder zu stören. Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass er das natürlich versucht hat, weil er hat ja zum Beispiel den FBI-Chef rausgeworfen, weil der genau in dieser Frage ermittelt hat. Aber in dem Bericht steht jetzt drin zum Beispiel, dass der Präsident an manchen Stellen von seinen Mitarbeitern zurückgehalten wurde und deswegen eben halt der Tatbestand der Justizbehinderung nicht erfüllt wurde. Das sind genau diese Details, auf die man jetzt wartet. Natürlich, das Urteil bleibt bestehen, aber es zeigt eben halt doch, dass der Präsident mit diesen Untersuchungen sehr, sehr frustriert war.
Wie ist das mit den geschwärzten Stellen im Bericht? Bleibt das so?
Erstmal ja, der Justizminister sagt das, weil er juristische Gründe hat, warum da geschwärzt wird. Also er sagt, er ist nicht nach Lust und Laune geschwärzt worden, sondern aus Gründen zum Beispiel, um Persönlichkeitsrechte mancher Beteiligter zu schützen oder um die Grand Jury zu schützen, die ja Teil dieses Prozesses war. Er hat aber auch angeboten, dass ausgewählte Kongressmitglieder eine Variante dieses Berichtes sehen dürfen, wo weniger geschwärzt ist als der Bericht, den wir jetzt in der Öffentlichkeit bekommen haben. Den Demokraten reicht das alles nicht aus. Sie sagen, wir haben das Recht, solche Dinge zu sehen und die möchten natürlich den Bericht komplett ungeschwärzt haben.
Wie hat Donald Trump denn bisher darauf reagiert?
Donald Trump hat sehr freudig reagiert. Er hat ein Bild gepostet auf Twitter, Game Over. Er hat in meiner Veranstaltung das Ganze für einen guten Tag für sich selber bezeichnet. Er ist ja schon seit einigen Wochen davon überzeugt oder hat es immer gesagt, es hat diese verschwörerische Zusammenarbeit nicht gegeben, Justizbehinderung auch nicht. Er fühlt sich da also bestätigt. Aber andererseits fällt es natürlich auch auf, wie fasziniert er mit diesem Thema ist. Einerseits belastet es ihn, zum anderen nutzt er es, um seine eigenen Anhänger zu motivieren.
Und die Demokraten, was ist mit denen? Die sind so halbwegs zufrieden oder wie äußern die sich?
Nein, die sind natürlich überhaupt nicht zufrieden. Der Ausgang, ich sag mal so, politische Munition wäre natürlich besser gewesen, wenn da jetzt wirklich etwas drin gestanden hätte, dass der Präsident die Justiz behindert hat. Das haben sie nicht bekommen. Jetzt ist aber natürlich der Streit um den Bericht, um die Schwärzungen und was das Ganze bedeutet. Das wird sicherlich noch zu einigen Konflikten führen. Also dieser politische Streit um dieses Thema ist auf jeden Fall noch nicht gegessen.
Jan, vielen Dank an dich für diese aktuellen Infos und Eindrücke. Jan Bösche, unser Korrespondent in Washington zum veröffentlichten Mueller-Bericht in den USA.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bankgeschäfte per App erledigen oder auch online. Klar, das ist Standard mittlerweile, ne? Oder rennt von euch noch irgendjemand mit einem Überweisungswisch zum Schalter? Falls ja, bitte melden. Aber wir sind ja bequem. Und wir wollen es noch ein bisschen einfacher haben und deswegen entwickeln Banken ihre Online-Banking-Systeme und Apps natürlich auch immer weiter, auch um sie nutzerfreundlicher zu machen. Mittlerweile brauchen wir bei vielen Banken noch nicht mal mehr irgendwie ein Passwort oder eine PIN oder eine TAN. Da verifizieren wir uns einfach über biometrische Daten. Deutschlandfunk Nova-Reporter Dominik Peters, dazu gibt es neue Zahlen.
Ja, immer mehr Menschen loggen sich eben zum Beispiel per Fingerabdruck in ihre Banking-App ein und überweisen so auch Geld. In der Altersgruppe zwischen 18 und 29 Jahren haben das immerhin schon 4 von 10 Nutzern gemacht, also 40%. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Unternehmensberatung PwC und PwC Payments-Experte Maximilian Harmsen, der erwartet da bald auch den ganz großen Durchbruch.
Wenn man das ganz extrem sieht, wird Karte, PIN und TAN zukünftig verschwinden und durch wesentlich einfachere Verfahren, nämlich Biometrie, vornehmlich Fingerabdruck und Gesichtsfelderkennung, verschwinden.
Er vermutet, dass das in 3 bis 5 Jahren Standard sein wird. Angeboten wird das schon unter anderem von der Postbank und von ING, nur um mal 2 Beispiele zu nennen.
Was gibt es denn neben Fingerabdrücken und Gesichtserkennung noch für Möglichkeiten?
Voice Banking, also alles per Sprachbefehl, das ist auch ein spannendes Thema. Bei den Volksbanken zum Beispiel, da kannst du über einen Alexa-Skill erfragen, welche Kreditkarte zu dir passt und welche Kontomodelle es gibt. Also eher so allgemeine Sachen. Bei vielen Sparkassen, da kannst du immerhin schon per Sprachbefehl deinen Kontostand checken oder auch abfragen, was in den vergangenen Tagen so für Geld ein- und ausgegangen ist. Und bei Comdirect, da kannst du tatsächlich schon Geld per Sprachbefehl überweisen. Also wenn du in der App bist, dann sagst du, bitte überweise Mia 5 Euro.
Okay, und es funktioniert dann hoffentlich und wahrscheinlich. Woher weiß die App denn dann, welche Mia ich meine?
Ja, das musst du vorher einrichten. Also du musst schon der App irgendwann mal gesagt haben, Mia hat folgende IBAN-Nummer. Okay. Klar, das müssen sie ja wissen. Das macht eigentlich nur Sinn, wenn man mehrmals jemandem was überweist, nicht nur bei so einmaligen Bankkontakten, sondern eben dann nur, wenn man der Person immer mal wieder Geld überweist. Also zum Beispiel bei Freunden oder in der Familie, sagt Christian Wendrock-Prechtl von Comdirect.
Ich bin beim Frühstücken und die Tochter kommt vorbei, sagt, sie hätte gern ein bisschen mehr Taschengeld, weil sie jetzt einkaufen geht, dass ich dann in dem Zuge eben nicht aufspringen muss, an den Rechner laufen muss, um eine Überweisung zu initiieren, sondern da hilft mir eben genau diese Funktionalität.
Ja, so Eltern hätte ich auch gern mal gehabt, wo man dann einfach sagt, ich brauche jetzt mehr, ich besorg's dir eben. Aber das ist eine andere Geschichte. Also das klingt jetzt erstmal ganz einfach, ganz ohne Tippen geht's dann aber doch nicht. Du musst das dann doch schon nochmal per TAN bestätigen.
Ah, das dann schon nochmal, da bräuchte ich sie. Okay, genau, ja. Wie steht's im Datenschutz beim Voice Banking?
Ja, das ist so eine Sache bei Sparkasse und Comdirect, da musst du Google Assistant vorher auf deinem Smartphone aktivieren. Die Banken sagen zwar, Google kriegt keine Daten, aber Maximilian Harmsen von PwC, der ist da zumindest ein bisschen vorsichtiger.
Wenn man ganz, ganz ehrlich dieses Thema betrachtet, ist es nicht auszuschließen, ja, dass Google an die Daten kommt. Nichtsdestotrotz arbeiten Banken natürlich auch an eigenen Standards. Die Frage ist natürlich, weil Google insgesamt ja so dominant auch ist, inwieweit man an den Standard, den Google vorgibt, vorbeikommt.
Woran ich die ganze Zeit schon denke, ich meine, man kann ja alles fälschen, ne? Auch Fingerabdrücke und irgendwie Iris, also Iris-Scan und so weiter. Also wie fälschungssicher sind denn solche Technologien? Wahrscheinlich könnte man auch meine Stimme irgendwie nachahmen.
Also grundsätzlich, unabhängig vom speziellen Fall Online-Banking, sagt die Verbraucherzentrale, wenn jemand deinen Fingerabdruck fälschen will, dann muss da schon eine Menge krimineller Energie hinterstecken. Und auch Maximilian Hamsen von PwC sagt, ein Fingerabdruck sei in etwa so sicher wie eine sechsstellige PIN, also ziemlich sicher. Zur Gesichtserkennung sagt die Verbraucherzentrale, die funktioniert nicht immer zuverlässig und lässt sich, wenn es jemand drauf anlegt, auch mit einem Foto überlisten. Trotzdem, bei den Nutzern, besonders den unter 30-Jährigen, ist das Vertrauen in biometrische Verfahren beim Online-Banking oder bei den Apps mittlerweile ziemlich groß, sagt diese PwC-Umfrage, von der ich anfangs gesprochen hatte.
Und sind das jetzt wirklich schon alle Ideen oder gibt es noch mehr?
Ja, es gibt halt dieses Thema Iris-Scan, also okay, du loggst dich mit deinen Augen ein. Außerdem gibt es noch die Idee, das über die Geometrie der Hände zu machen. Also, ne, die gucken sich deine Hände an, ja, und können dich so verifizieren. Oder Stichwort Smartwatches, auch so eine Idee über den Pulsschlag am Handgelenk. Aber da sind die Entwickler erstmal noch im Experimentierstadium.
Also irgendwann werden wir wahrscheinlich alle überhaupt keine Passwörter mehr brauchen, Pins oder Tarns, sondern es funktioniert beim Online-Banking, beim Geldüberweisen, bei was auch immer, alles vielleicht nur noch mit Iris-Scan zum Beispiel oder Fingerabdruck oder auch, wie heißt das, Voice-Mail wollte ich schon sagen.
Voice-Banking.
Voice-Banking. Voice-Mail ist was anderes.
Das Prinzip ist das gleiche. Man
aber
redet,
schon, ne?
Man spricht.
Man spricht. Sprechen. Sprechen im Radio, habe ich gehört. Ist auch gar keine schlechte Idee. Ne?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Über 30 Schweinehirne gut gekühlt und auf Eis. Ja, warum nicht, ne? Das ist kein neuer Foodtrend, auch keine spezielle Vorliebe von durchgeföhnten 7-Sterne-Köchen. Das ist Wissenschaft. Ein Hirnforscher der Yale School of Medicine, das ist in New Haven in den USA, hat Zellaktivitäten messen können und zwar in mehr als 30 Schweinegehirnen und zwar über mehrere Stunden, nachdem die Tiere schon tot gewesen sind. Das klingt erstmal ein bisschen spooky, ne? Vielleicht auch so ein bisschen nach Zombie-Apokalypse oder so, aber Nandet Stetson, der Hirnforscher, hat sich sehr wahrscheinlich was dabei gedacht, als er das Experiment durchgeführt hat. Und was, darüber habe ich gesprochen mit Volkhard Wildermuth, der ist Wissenschaftsjournalist. Volkhard, was genau ist jetzt mit diesen Schweinehirnen gemacht worden?
Also die Forscher von der Yale University, die sind wirklich zum Schlachthof gefahren und haben sich da Schädel von Schweinen geben lassen. Die haben sie dann ganz schnell auf Eis gelegt, haben die mit einer kalten Flüssigkeit durchspült, damit es da keine Blutgerinnung gibt. Und dann haben die erstmal 4 Stunden auf Eis liegen lassen. Und 4 Stunden nach dem Tod der Schweine haben sie die an eine Maschine angeschlossen. Brain X haben sie die genannt, ex vivo, also außerhalb des Lebens. Und diese Maschine hat eine Art Blutersatzstoff durch dieses Gehirn gespült. Und da waren sozusagen Hämoglobin drin für den Sauerstoff, da war Blutzucker drin für die Energieversorgung, da war jede Menge Medikamente, die die Zellen schützen sollten. Das haben sie da durchgespült. Und dann haben sie eben auf diese Art und Weise dieses Schweinegehirn, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, noch 6 Stunden am Leben gehalten und dann 10 Stunden nach dem Tod der Schweine wurde das alles abgeschaltet und ganz genau untersucht.
Okay, also eigentlich war das Schwein und das Hirn des Schweins schon tot und dann haben sie es, das sage ich jetzt auch einfach mal so, mehr oder weniger wiederbelebt.
Ja, sie sagen, das ist kein lebendes Gehirn, das betonen die immer wieder auch in der Pressekonferenz, also es ist kein lebendes Gehirn, aber sie haben Zellfunktionen zurückgeholt. Also konkretes Beispiel, wir haben Medikamente, die die Blutgefäße beeinflussen, damit reingegeben und dann haben die Blutgefäße dieses isolierten Gehirns reagiert, wie erwartet. Sie haben Stücke von Bakterien da reingegeben und die Immunzellen im Gehirn sind angesprungen. Da kann man sagen, das ist jetzt letztlich nicht so was Besonderes. Wenn man ein Organ auf Eis legt, dann kann man das ja auch Stunden später noch transplantieren. Also, dass da überhaupt noch was lebt, ist nicht so verblüffend. Das Entscheidende sind die Nervenzellen. Da hat man gedacht, die sind besonders empfindlich, dass die im Grunde schon eine Stunde, nachdem das Gehirn keinen Sauerstoff mehr kriegt, dass die da zugrunde gehen. Aber nach diesen 10 Stunden, nach dem Ende des Experiments, haben die Schnitte aus diesem Gehirn rausgeholt, in die Petrischale gelegt, ganz genau untersucht und konnten feststellen, die Nervenzellen da drin, die haben noch selber solche Nervenimpulse erzeugt und die konnten auch auf andere Stromstöße reagieren. Also tatsächlich die Nervenzellen, die sind noch aktiv und das ist tatsächlich das Neue, was die Forscher sagen. Das hat man vorher so noch nicht gewusst.
Und was haben sich denn die Forscher überhaupt dabei gedacht? Also warum haben sie das gemacht?
sehr gute Frage. Ich habe dieser Pressekonferenz zugehört. So richtig klar geworden ist es mir nicht. Also Sie sagen auf der medizinischen Ebene, wir können da untersuchen, welche Prozesse zugrunde gehen, von Nervenzellen führen. Und vielleicht können wir auf diese Art Medikamente entwickeln, die zum Beispiel nach einem Schlaganfall eingesetzt werden können. Das ist das eine. Und das andere, sagen Sie, das ist das erste Mal, dass man so ein großes Gehirn wirklich 3D intakt vor sich hat und jetzt ganz genau untersuchen kann. Wobei da gibt es in der Zwischenzeit auch andere Methoden, mit denen das auch möglich ist. Also die wirklichen Zielsetzungen sind so ein bisschen vage geblieben. Am ehesten noch, würde ich denken, ist das in der Sache Schlaganfall.
Okay, Schlaganfall, da wären wir dann jetzt auch schon wieder bei dem Aspekt Humanmedizin. Könnte man denn jetzt daraus auch noch was anderes ableiten? Also ich denke jetzt zum Beispiel einfach an die Wiederbelebung oder Wiederbelebungsmaßnahmen bei Menschen.
Ja, das ist interessant. Also dieses Experiment ist rechtlich gesehen kein Tierversuch, weil die Schweine sind ja schon tot. Das ist nur Gewebe. Damit kann man im Grunde mehr oder weniger machen, was man will. Trotzdem haben die Forscher in Yale die Ethikkommission gefragt und die haben gesagt, ihr müsst dafür sorgen, dass dieses Gehirn in eurem Labor nicht wieder irgendeine Form von Bewusstsein entwickeln kann. Deshalb sind da Hemmstoffe für Nervenaktivität in diesem Brain-X auch mit drin gewesen. Also das war überhaupt nicht möglich. Die haben das auch überprüft mit EEG, mit allen möglichen Methoden. Also da gibt es keine kohärente, großflächige Aktivität in diesem Gehirn. Das ist also nicht wieder zu Bewusstsein gekommen. Mhm. Und das war eben auch eine Vorgabe von diesem Experiment, dass das nicht sein darf. Denn man muss sich das mal vorstellen. Dieses Gehirn, das hat keine Verbindung mehr zu irgendwelchen Sinnesorganen. Das hat keine Verbindung zu Muskeln. Es kann weder erleben noch handeln. Wie würde man da aufwachen? Gruselig. Und deshalb haben sie das gar nicht erprobt. Und deshalb kann man letztlich auch nicht sagen, ist das im Zweifelsfall möglich? Und in Berlin hat der Pathologe Ulrich Diernagel gesagt, wahrscheinlich wäre es tatsächlich nicht möglich, dass man das nutzt, um eine Art, in Anführungsstrichen, Wiederbelebung zu machen, weil nämlich Nervenzellen, wenn die geschädigt sind, noch eine Weile weitermachen, aber nach einem Tag oder so tatsächlich völlig den Löffel abgeben. Und er sagt, dieses Experiment ist einfach nicht lange genug gelaufen, als dass man festgestellt hätte, dass sich Nervenzellen auch in so einem, in Anführungsstrichen, wiederbelebten Gehirn nicht ewig halten.
Forschende der Uni Yale in den USA haben es in einem Experiment geschafft, in 32 Gehirnen von Schweinen wieder Aktivität zu erzeugen. Wie das funktioniert hat und was uns das vielleicht am Ende bringt für die Humanmedizin, das hat uns der Volkert Wildermuth eingeschätzt. Der ist Wissenschaftsjournalist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er ist nicht einverstanden und ich glaube, wenn ich das so sage, dann ist das noch freundlich formuliert. Niemand kann in Recep Tayyip Erdogan reingucken, aber dass er nicht zufrieden ist mit dem Wahlergebnis, das seine Partei, die AKP, in Istanbul erreicht hat, das kann man sich denken. Der neue Bürgermeister von Istanbul ist Ekrem İmamoğlu von der säkulären Oppositionspartei CHP. Und genau das ist eben eine ganz schöne Klatsche für die AKP, denn die hat in den vergangenen 25 Jahren immer den Oberbürgermeister gestellt von Istanbul. Erdogan ist so unzufrieden, dass er das Ergebnis anfechten will. Und wir haben Fragen an Erkan Arıkan. Das ist der Leiter der türkischen Redaktion der Deutschen Welle. Erkan, es gibt wirklich einen hauchdünnen Vorsprung von 0,2%. So viel hat İmamoğlu gegenüber dem AKP-Kandidaten mehr an Stimmen. Wie hast du eigentlich die Zeit dieser Auszählung erlebt?
Also ich muss sagen, mir ging es, glaube ich, genauso wie vielen Leuten auch in Istanbul und der gesamten Türkei. Wir waren ziemlich so hin und her gerissen, denn es ist so eine regelrechte Hängepartie, die jetzt schon seit fast 3 Wochen eigentlich anhält. Und das hätte man jetzt nicht gedacht, dass das so lange sich hinziehen würde.
Die Auszählung hat schon so lange gedauert, ne?
Genau, die Auszählung hat so lange gedauert, weil eigentlich wurde schon ausgezählt, aber die AKP hat immer wieder Einspruch eingelegt. Die hat gesagt, nee, hier gibt es ein paar Unstimmigkeiten. Und deswegen hat sie immer wieder Anträge vor dem Wahlrat gestellt, sowohl in Istanbul als auch vor dem obersten Wahlrat in Ankara und hat halt versucht, ja, das Ergebnis nicht anzuerkennen, beziehungsweise so weit anzufechten, dass sie ihren eigenen Mann dann schlussendlich durchsetzen könnten. Aber dem hat gestern der Istanbuler Wahlrat jetzt einen Riegel vorgeschoben und Ekrem İmamoğlu hat seine Ernennungsurkunde gestern Abend bekommen.
Und heißt das im Umkehrschluss auch, dass er jetzt keine Sorgen haben muss, dass er das Amt wieder verliert? Weil man muss ja dazu sagen, die AKP will dieses Ergebnis einfach immer noch nicht akzeptieren und die spricht ja von organisiertem Betrug.
Richtig, das ist eigentlich eine ganz witzige Angelegenheit, denn in den vergangenen Jahren wurde immer der AKP organisierter Betrug vorgeworfen und fast auch immer nachgewiesen. Und in dem Fall spielt jetzt die AKP genau die umgekehrte Karte aus. Tatsache ist aber, dass die AKP immer noch die Chance hat, wie gesagt, vor dem Hohen Wahlrat in Ankara Beschwerde einzulegen. Das hat sie auch bislang, glaube ich, auch sogar schon getan. Die Möglichkeit, dass die AKP hier mit einem positiven Bescheid rauskommt und Erdogan es doch schaffen sollte, in Istanbul Neuwahlen durchsetzen zu lassen, das ist alles möglich. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, denn der Zuspruch für İmamoğlu wäre nicht nur mit derzeit jetzt ein bisschen über 20.000 Stimmen vorhanden, sondern ich könnte mir vorstellen, dass er dann sogar erdrutschartig siegen würde. Und dieses Risiko kann sich weder die AKP leisten noch Erdogan, und das weiß er aber auch.
Warum ist es denn überhaupt so wichtig für Erdogan und die AKP, dass die eben wieder den Oberbürgermeister in Istanbul stellt? Also hat diese Stadt so eine besondere Symbolkraft? Was ist das?
In der Tat, die Stadt hat nicht nur eine besondere Symbolkraft, sondern jeder weiß, wer Istanbul regiert, gewinnt die Türkei und regiert auch in der Türkei. Erdogan hatte das schon vor knapp 25 Jahren das erste Mal geschafft und ist deswegen auch einer der populärsten Politiker geworden. Für die damalige Zeit, für jetzt natürlich einer der populärsten und berüchtigsten Politiker, sage ich jetzt mal. Istanbul ist deswegen auch so wichtig. Über 15 Millionen Menschen leben dort. Das sind fast ein Fünftel der türkischen Bevölkerung. Und was noch erschwerend hinzukommt, 25% der türkischen Wirtschaft wird in Istanbul erreicht. Und das ist natürlich schon ein ganz großes Pfund, was man denn hat. Denn man kann alles Mögliche in Istanbul erreichen. Es ist so ähnlich wie New York. If you can make it there, you can make it everywhere. In Turkey, könnte man sagen.
Diese Kommunalwahlen waren ja jetzt die ersten großen Wahlen seit den Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr. Wie hast du diesen Wahlkampf jetzt erlebt? Wie laut zum Beispiel war die Kritik gegen die Regierungspartei AKP?
Also ich hatte die Gelegenheit, während des Wahlkampfes mehrfach in Istanbul und auch in Ankara zu sein. Und die Taxifahrer sind immer so das Hauptstimmungsbarometer, würde ich sagen. Und fast jeder Taxifahrer, mit dem ich gesprochen habe, ich sage jetzt mal von 20 Taxifahrern, waren bestimmt 18 davon, die gesagt haben, es reicht jetzt mit der AKP. Wir müssen hier mal jetzt eine Veränderung herkriegen. In Ankara war das genauso. Ankara hat ja die AKP verloren. Mhm. Der Kandidat der CHP hat sich dort auch nach einem Vierteljahrhundert durchgesetzt. Und in Istanbul ist es genauso gewesen. Es mag durchaus möglich sein, dass die Infrastruktur toll ist und dass alles Mögliche auch geklappt hat in Istanbul. Aber es gibt eine Politikverdrossenheit seitens der Bevölkerung gegenüber der AKP. Und das ist im Moment für viele wichtig gewesen, auch gerade im Demokratieverständnis auch mal klarzumachen, dass hier mal ein Wechsel notwendig war. Und ich sage jetzt mal, Insider behaupten, dass die AKP die Wahlen, die Kommunalwahlen nicht so weit manipulieren konnte und deswegen jetzt mit einer Niederlage in Istanbul rausgekommen ist und generell in den anderen Großstädten auch mit einer Niederlage rausgekommen ist. Die AKP ist nicht mehr das, wofür sie steht. Sie ist innerlich sehr, sehr zerrissen. Und das spürt der Wähler, der türkische Wähler. Und deswegen hat er jetzt der AKP auch die Quittung gegeben, respektive Erdogan die Quittung dafür gegeben.
Istanbul hat einen neuen Bürgermeister, nämlich Ekrem İmamoğlu von der CHP. Erdogan und die AKP sind sauer und verlangen eine Wiederholung der Wahlen. Einschätzung dazu von Erkan Arikan, Leiter der türkischen Redaktion der Deutschen Welle. Wir haben vor der Sendung gemeinsam gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Musikalische Einlagen von Politikern, die können schnell, naja, ein bisschen peinlich enden. Denken wir zum Beispiel mal an Andrea Nahles.
Da, da, di, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt.
Ja, ist ausbaufähig, glaube ich. Claudia Roth von den Grünen, die hat es auch mal mit einem Happy Birthday versucht für einen CDU-Kollegen. Mit mehr oder weniger sangesfreudiger Unterstützung aus dem Plenum.
Happy Birthday to you.
Oh.
Bitte alle. Happy Birthday to you.
Claudia Roth mit dem Singen, ja, okay. Ist auch, also man könnte da noch ein bisschen dran schrauben. Aber heute, Dominik Peters aus unserem Deutschlandfunk Nova Team, da haben wir mal wirklich, wirklich ein echtes Talent gehört.
Heute letzte Sitzung des Europaparlaments vor den Wahlen im Mai. Und da war Lojze Peterle auch dabei, ehemaliger Premierminister von Slowenien und jetzt Mitglied der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament. Und er steht heute auf vor versammelter Mannschaft und ruft erstmal: Es ist unsere Aufgabe, Europa zusammenzuhalten. Lasst uns Notre Dame wieder aufbauen. Frohe Ostern.
So, und dann zückt er seine Mundharmonika.
Kann man mal applaudieren, so schlecht ist das nicht.
Das haben sie dann auch alle getan. Fast alle Abgeordneten sind aufgestanden, haben applaudiert. Wir hören die Ode an die Freude, die Europahymne. Können wir mal kurz noch so stehen lassen?
Ja, nochmal schön Applaus, sehr ordentlich. Geile Aktion eigentlich, finde ich. Wobei, also Mundharmonika ist jetzt nicht so mein Lieblingsinstrument, aber okay.
Steht für dich auf einer Stufe mit Dudelsack oder
ja,
was?
Ja, so ein bisschen schon irgendwie.
Würde ich nicht sagen. Du hast es ja vorhin schon mal gesagt, als wir uns das gerade schon mal angehört haben, dass du es so nervig findest. Ich finde, das kommt so immer auf den Kontext an.
Also da finde ich es auch nice. Ja, da finde ich es auch nice.
Ja, und in so einer Band eingebettet finde ich Mundharmonika auch ein cooles Instrument. Bob Dylan, Bruce Springsteen oder aktueller War on Drugs.
War on Drugs, ja.
Finde ich schon
War
gut.
War on Drugs bin ich auch dabei.
Ja, ja. Aber Solo ist es schon sehr harsch als Instrument. Ne? Ist halt nicht viel mit Bass und den wollen wir ja spüren im Bauch, damit es richtig kickt. Aber die Message von Loisel Petterle heute, die ist auch so angekommen, ohne Bass.
Ja, guck mal. Und weil es so schön war, hören wir einfach noch mal ein bisschen rein. Ja, ich finde auch spontan, ich glaube, ich hätte auch applaudiert, wenn ich da gesessen hätte.
Auf jeden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und nicht vergessen, auch morgen am Karfreitag ist ein Friday for Future Freitag. Auf die Straße gehen, demonstrieren, um eine bessere Klimapolitik einzufordern. Einige haben das Gefühl, sorry Leute, aber das reicht nicht. Es muss eigentlich noch viel, viel mehr passieren. Das sind Klimaaktivisten. Extinction Rebellion heißt diese Gruppe und denen gehen eben diese Proteste der Fridays for Future nicht weit genug. Die fordern zivilen Ungehorsam und besetzen Brücken zum Beispiel oder sie blockieren Autobahnzubringer. Alles eben für den Klimaschutz. Deutschland ist nicht das einzige Land, in dem es hier und da mal wieder zu zivilem Ungehorsam kommt. In diesem Punkt Klimaschutz. Unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich genauer mit dieser besonderen Protestform beschäftigt.
Es ist Zeit zu handeln und wir handeln. Wir können nicht anders. Wir handeln friedfertig.
Annemarie Botzki von Extinction Rebellion ruft zu zivilen Ungehorsam im Namen des Klimaschutzes auf. Aber was genau ist eigentlich ziviler Ungehorsam?
Ja, genau. Das ist natürlich eine Frage, die nicht völlig unumstritten ist, sondern ist auch in der politischen Philosophie ein sehr umstrittener Begriff.
Das ist Theresa Züger vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft.
Und habe mich in meiner Doktorarbeit damit beschäftigt, wie sich der zivile Ungehorsam heute verändert. In der Minimaldefinition geht es dabei um ein absichtliches Handeln, das rechtswidrig ist, also in gewisser Weise in Konflikt mit geltendem Recht gerät. Es ist aber gleichzeitig ein prinzipienbasiertes Handeln und in der Regel auch ein kollektives Handeln. Und ganz wichtig ist es eben auch ein Protesthandeln.
Kurz zur Abgrenzung. Wenn irgendwelche Vandalen nach politischen Demos ausscheren und den Apple Store verwüsten, dann ist das zwar ganz klar im Konflikt mit dem Gesetz, aber absolut kein ziviler Ungehorsam.
Genau, es geht dabei eben nicht um eigene Interessen, sondern es geht darum, gemeinschaftliche Interessen zu vertreten.
Das Ziel von zivilem Ungehorsam ist immer ein gemeinschaftliches, Gesetze und politische Maßnahmen zu verändern.
Unser übergeordnetes Ziel ist, dass die Regierung den Klimanotstand ausruft und entsprechend danach handelt. Also ich heiße Hannah Elzers, ich bin 22 Jahre alt und ich bin seit Ende November bei Extinction Rebellion dabei.
Hannah Elzhorst ist sowas wie die deutsche Pressesprecherin von Extinction Rebellion, einer Gruppe ursprünglich aus Großbritannien, die mittlerweile auch in ganz Europa Aktionen plant, um ihr Ziel zu erreichen.
Wir wollen das erreichen mit gemeinsamen Aktionen des friedlichen zivilen Ungehorsams, indem wir die Aufmerksamkeit der Leute in ihrem Alltag auf das Problem lenken und gleichzeitig auch dadurch Druck ausüben, dass wir Störungen erzeugen.
Ziviler Ungehorsam will wachrütteln. Jetzt gibt's natürlich diejenigen, die sagen, halt, stopp, Gesetze haben ihren Sinn. Gesetzestreue Bürger und Bürgerinnen sind doch der Grundpfeiler der Demokratie. Ziviler Ungehorsam gefährdet die Demokratie. Nein, sagt Theresa Züger.
da muss man einfach sagen, ist ziviler Ungehorsam erstmal ein sehr lebendiger Teil einer Demokratie und auch ein sehr notwendiger Teil einer Demokratie. Und den Menschen, die das ganz grundlegend in Frage stellen würden, ich glaube, da ist die eigentliche Schwierigkeit, dass man unterschiedliches Demokratieverständnis hat.
Hannah Arendt zum Beispiel hat gesagt, dass man in einer Demokratie eben nicht davon ausgehen kann, dass alle Menschen im stillen Konsens mit den Gesetzen leben und mit jedem Gesetz einverstanden sind, sondern jeder Bürger und jede Bürgerin hat auch jenseits der Institution eine Stimme, mit der er oder sie intervenieren kann.
Und als eine solche Intervention kann man den zivilen Ungehorsam verstehen. Und man muss aber gleichzeitig dazu sagen, ziviler Ungehorsam ist immer eine sehr riskante und natürlich auch sanktionsbehaftete politische Maßnahme, die man auch nicht leichtfertig wählen sollte.
Natürlich haben wir Angst. Also wir sind ganz normale Menschen. Viele von uns waren davor nie aktivistisch aktiv, sondern denken sich halt einfach, okay, es muss jetzt was gemacht werden. Uns läuft die Zeit davon.
Und wer diese Dringlichkeit verspürt, der handelt. Das war schon immer so.
Also wenn man sich die historischen Beispiele des zivilen Ungehorsams anguckt, da können wir ja erstmal festhalten, dass ziviler Ungehorsam ganz große Erfolge für Demokratien verbuchen konnte, ganz große Erfolge gefeiert hat für bessere Gerechtigkeit in Gesellschaften.
Dr. Martin Luther King, Anführer der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, unterschied zwischen zwei Arten von Gesetzen: gerechte Gesetze und ungerechte Gesetze. Die gesetzlich festgeschriebene Rassentrennung, das waren ungerechte Gesetze.
I think we all have moral obligations to obey just laws. On the other hand, I think we have moral obligations to disobey unjust laws, because non-cooperation with evil is as much a moral obligation as is cooperation with good.
Die Weigerung, sich dem Schlechten oder dem Bösen zu beugen, das ist genauso eine moralische Verpflichtung wie die, sich für das Gute einzusetzen. Die amerikanische Bürgerrechtsbewegung hat also durch ihren zivilen Ungehorsam dafür gesorgt, dass Gesetze verändert wurden. Die Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe wurde verboten. Zum Abschluss noch eine wichtige Abgrenzung. Ziviler Ungehorsam ist
ein urdemokratischer Begriff,
der jedoch vermehrt von Rechten und Rechtsextremen missbraucht wird. Wichtig ist daher festzuhalten, dass der zivile Ungehorsam immer inklusiv sein muss. Es geht darum, alle Bürger in den Dialog einzuschließen, alle Menschen mitzudenken und niemanden auszuschließen. Schließlich geht es darum, die Demokratie zu stärken.
Und das war's dann auch schon wieder für uns. Und zwar schon für diese Woche, weil morgen
Ist Karfreitag
und da gibt es kein Update. Ihr müsst nicht weinen. Wir können uns zumindest wiederhören in Endlich Samstag ab 10 Uhr. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Dominik Peters und ich wünschen einen 1A-Abend. Kann man jetzt auch schon, soll man jetzt schon frohe Ostern? Wünscht man das jetzt schon?
Nein, würde ich vor Karfreitag noch nicht machen.
Lieber nicht. Ne?
Du hast ja am Samstag noch die Chance.
Ja, ich kann dann auch noch. Vielleicht denke ich dran, dann mache ich es dann. Okay, also liebe Grüße. Mein Name ist Sonja Meschkat. Bis bald.
Tschö.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.